Ein wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen und willkommen zu einer weiteren Episode von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Und heute wieder versammelt in den heiligen Hallen der Podcast-Spielereien, das bin ich, der liebe Justin Hombach und der...
Fabian Arzak, servus Justin und servus alle Zuhörer.
Servus Fabian und natürlich auch wieder mit dabei ist der lieber...
Robbe.
Hallo Robin, servus an alle Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, willkommen zur heutigen Folge. Heute reden wir mal wieder über ein Musikgenre, dem Fusion-Musik, ne Fusion, Jazz-Fusion-Musik, wo wir mal ein bisschen reinchecken wollen, was gibt's da eigentlich für wichtige Interpreten, was gibt's da für wichtige Gitarristen vor allem auch. Angebracht hat dieses Thema der liebe Robin und da gehe ich auch direkt mit rein. Robin, warum? Wie kamst du auf Fusion-Musik?
Weil ich mir gerne mehr Fusion-Musik mal reinziehen wollte und eigentlich ein paar Bands von euch wissen wollte, die man sich anhören kann oder Interpreten. Mhm. Und ich kenne ja eigentlich nur Guthrie Govan. Und ich kenne auch diese Unterschiede zu einem normalen Jazz oder so auch nicht. Deswegen dachte ich mir, das könnte man sich mal erklären lassen.
Das ist durchaus, das können wir gerne machen, weil das ist tatsächlich eine sehr interessante Geschichte. Ich habe auch gegen Ende der Folge einen Gitarristen und eine Band für euch, die, von der ihr wahrscheinlich noch nie gehört habt, die aber so essentiell und so wichtig sind für den Erhalt von Fusion und ich würde auch mit sagen, einer der erfolgreichsten Fusion-Bands und Gruppen überhaupt. Aber gehört habe ich heute das erste Mal so richtig von denen.
Ach krass.
Gehen wir mal ein bisschen rein halt in die Geschichte des Fusions, den Anfang des Fusions. Der Fusion hat sich ja aus dem Jazz entwickelt. Letzten Endes hattest du im Jazz schon immer ganz viele, ich sag mal, Fusionen von Musikrichtungen, weil darum geht's ja in Fusion, dass halt gewisse Musikrichtungen, genau, verschmelzt werden, fusioniert werden. Weil du hattest halt mit hier Antonio Jobim zum Beispiel, hattest du halt Bossa Nova, was dann ja auch wieder mit dem Jazz verbunden worden ist und so weiter und so fort. Aber richtig los ging das in den 70ern mit Miles Davis. Ja. Das war so der Pionier vom Fusion letzten Endes. Und was ich heute noch gelesen habe, als ich noch ein bisschen Recherche gemacht habe heute Morgen, ist, dass mit so der Hauptgrund, warum es Fusion gibt, eigentlich auch ein kommerzieller Grund ist. Weil man nämlich versucht hatte, die Jazzmusik ein bisschen auch noch mit reinzubringen, eben in populärere Musik, um den Jazz dadurch auch noch ein bisschen populärer zu machen, was er letzten Endes, würde ich sagen, auch dann geworden ist. Durch den Fusion ist der Jazz erst auch so richtig, oder so manche Künstler, die vorher aus dem Jazz kamen, nochmal so richtig explodiert, was, ich sag mal, in Popularität im Mainstream angeht. Miles Davis ist da ein gutes Beispiel. Ich meine, Miles Davis hat er nicht nur den Fusion gegründet, er ist ja einer der wichtigsten Figuren im Jazz überhaupt. Er hat den Bebop mitgegründet, hat den Cool Bop, den Hard Bop, den ganzen Kram hat er mitgegründet mit seinen verschiedenen Quartette, die er hatte. Aber das war immer noch relativ nischig. Und dann durch den Fusion ist das alles immer mehr in den Mainstream reingegangen. Und die Platte, die es da am wichtigsten ist, ist die Bitches Brew. Genau, die Bitches Brew Platte. Mit wem an der Gitarre, Fabian?
Bitte?
Mit wem an der Gitarre?
Mike Stern, wenn ich mich nicht richtig erinnere.
Nee. Oder?
Nicht Mike Stern?
McLaughlin.
Ach, krass. Okay, shit. Ja, aber ich weiß, dass Mike Stern auf jeden Fall später dabei war, ne? Stimmt. Okay, McLaughlin. Ja, gut. Ist jetzt auch kein Unbekannter, ne?
Nee. Mike Stern auf alle Fälle später mit dabei. Ich bin gerade am Gucken, ob der nicht auch vielleicht bei so ein paar, weil das ist das Ding, die Bitches Brew, die ist halt, das ist eine riesige Platte. Da sind sau viele Songs drauf. Also eigentlich nicht viele Songs. Es sind, glaube ich, eigentlich nur so 5, 6, 7, 8 Songs, aber jeder Song geht halt so 20 Minuten lang. ob der nicht bei irgendeiner B-Aufnahme auch noch mit dabei war. Aber nee, tatsächlich sehe ich den gar nicht hier, sondern nur John McLaughlin in der Elektro-Gitarre. Mike Stern war später bei Miles Davis. Recht. Vor allem so die letzteren Platten in den 80ern war Mike Stern da sehr, sehr stark mit involviert.
Ich muss zugeben, da auch gerade was Fusion angeht, deswegen finde ich das auch interessant. Ich bin jetzt auch nicht so da drin. Also bei mir war das ähnlich. Ich bin auch im Prinzip so ein bisschen durch den Guthrie damals da drauf gekommen und Martin Miller, den ich dann entdeckt habe. Und der hat mich dann so ein bisschen so reingeführt, so in diese grobe Ecke. Und ich habe mir natürlich ein paar Klassiker angehört, aber ich bin da jetzt auch nicht so tief drin, ehrlich gesagt. Ne?
Mhm. Aber du sagtest, dass das Fusion den Jazz kommerzieller gemacht hat, oder?
Also auf alle Fälle letztendlich wodurch, massentauglicher gemacht hat, ja.
Aber wodurch ist das denn entstanden, dass das massentauglicher geworden ist?
Naja, durch die Verschmelzung, denke ich mal. Weil du hast ja alles im Prinzip drin. Du hast Funk drin, du hast Rock drin, du hast Blues drin. Und das alles vermischt mit dem Jazz ist natürlich für den Normalzuhörer oder, sage ich mal, von dem, der aus dem Rock kommt, zugänglicher dann auch, ne, als der Standard-Jazz.
Klingt für mich aber irgendwie auch wieder komplizierter, wenn man da so...
Ja, es ist aber einfacher als Bebop zum Beispiel, sagen wir so. Ja. Zugänglicher vielleicht als Coltrane und so vor allem zugänglicher als sowas wie Free Jazz oder so, definitiv.
Ja, ja, ja.
Die Sache ist halt die, dass die Bitches Brew, ich habe die jetzt auch nicht mehr so sehr auf dem Schirm. Ich habe die auch nie viel gehört, habe die aber früher so ein bisschen gehört. Die ist schon noch sehr eigen. Die ist schon noch sehr komplex, sage ich mal. Aber was halt vor allem viel versucht wurde, ist halt, in der Art von Fusion, weil Fusion kann Verschiedenes sein, aber diese Art von Fusion, die dann später sich noch mehr in den Jazz-Rock entwickelt hat, was ja eigentlich so der Begriff dabei ist, war halt da auch die Überlegung, diese Energie aus dem Rock zu nehmen und die halt eben mit den Elementen des Jazz zu verbinden. Halt vor allem die Improvisation, das freie Spielen, die Komplexität der Harmonik und so Geschichten. Ein wichtiger Gitarrist dafür tatsächlich, dass das überhaupt erst ins Rollen gekommen ist, war hier dieser Jimi Hendrix. Weiß nicht, ob ihr von dem schon mal gehört habt.
Habe ich noch nie was von gehört.
Es gibt so berühmte Briefaufzeichnungen, wo Miles Davis mit Jimi Hendrix geschrieben hat und ich glaube auch mit Ringo Starr zusammen von den Beatles und die wollten alle ein Projekt zusammen machen. Und Miles Davis war sehr, sehr angetan von eben der Intensität und der Energie von Jimi Hendrix Musik. Aber dann ist ja Jimi Hendrix verstorben. 71, glaube ich, 70, 71. Und dann hatte sich das alles wieder ein bisschen aufgelöst. Aber das war so einer der Knackpunkte, die, glaube ich, an Miles Davis rangekommen ist, wo Miles Davis dann anfing, auch ein bisschen eben über diese Energie und diese Intensität, wie man sie halt im Rock hatte, ein bisschen... Ja, drüber nachzudenken und dann da halt zu versuchen, das zu integrieren in seine eigene Musikrichtung. Letzten Endes ist es ja vor allem halt viel den Fusion, wie wir ihn heute kennen. Diese Kombination eben aus der Rock-Energie und der Komplexität, aber auch der Freiheit des Jazz. So. Um davon mal ein bisschen chronologisch weiterzugehen, war es dann so, dass viele von den alten Jazzer halt dann mehr und mehr diesen Fusion-Stil auch adaptiert haben. Ganz bekannt dafür auch Herbie Hancock. Ja, ja. Herbie Hancock hat eine Platte rausgebracht.
Headhunters?
Ja, war das die? Ich glaube, das war die Headhunters. Mit Watermelon Man drauf und mit...
ich glaube, das war die. Bin ich alles täuscht.
Ja, wie heißt das? Ich muss auch noch... Ich will noch mal sicher gehen. Hancock. Aber ja, genau. Die Platte. Keine Gitarre drauf, leider. Das ist ein ganz klassisches Piano, Saxophon, Bass und Drums, sage ich mal, Besetzung. Chameleon, auch Chameleon,
mega Song. Ah, ja, stimmt. Ja. Der Klassiker überhaupt, ne?
Das ist ein sehr, sehr harter Klassiker. Mm. Das ist aber dann zum Beispiel, ich meine, die Platte, die kam raus, lass ich mal kurz gucken, 73, 3 Jahre nach der Bitches Brew. Mm. Das ist zum Beispiel eine Platte, die mehr in den Jazz-Funk geht letzten Endes. Wo sehr der Funk und die Disco-Musik Herbie Hancock beeinflusst hat. Ein bisschen mehr an den Funk als den Rock jetzt zum Beispiel. Was man halt gerade bei Chameleon hört, weil Chameleon ist so ein ganz bekanntes grooviges Riff, ganz bekannte groovige Melodie und da steht der Groove sehr im Vordergrund. Und Watermelon Man finde ich auch ein ganz interessantes ich sag mal Stück, weil das hatte Herbie Hancock schon mal vorher auch in der, ich sag mal, reinen Klavierversion aufgenommen. Oder es ist jetzt kein Original von dem Headhunters, sondern es ist eigentlich schon ein älteres Stück auch. Und was er verändert hatte, ist, dass er bei seiner alten Version, das war noch deutlich, ich sag mal, jazzlastiger in dem Sinne, dass halt Platz für Improvisation und Platz für Soli gelassen worden sind. Und währenddessen bei der Headhunter-Version der Fokus eben sehr auf diesen Groove ist. Und ich glaube, es tatsächlich auch keine Soli in dem Song gibt.
Oh, das
sondern wirklich
ich?
Nur. Okay. Ich meine, vorhin noch mal sowas gelesen zu haben, ich muss mir den Song nochmal anhören, der ist jetzt zum Glück nicht so lange, aber dass das wirklich mehr um das Arrangement geht, der Aufbau des Themas. Das fängt ja an mit diesem lustigen Instrument, das kenne ich immer noch aus den alten Asterix-Filmen.
Ja.
Ich weiß nicht, ob ihr früher die Asterix-Filme gesehen habt, aber es gab Asterix,
Erobert Rom?
Nee. Ich weiß nicht, da war, glaube ich, Erobert Rom. Da ist er auf dieser, doch, wo er die Prüfungen machen muss.
Ja, da ist das.
Und da ist er auf dieser Insel, wo sie dann gefangen sind. Und dann gibt's da die ganze Zeit so ein Instrument, das macht du-dup, du-du-dup, du-du-dup. Klingt wie so ein Vogel,
ja,
weißt du?
Stimmt, ja, richtig, genau.
Und ich glaube, das ist eigentlich so ein Holzteil, wo du mit so einem anderen Holzstäbchen rüberreibst und so. Und daran muss mich das immer erinnern, weil dieses komische Vogelinstrument halt irgendwie bei Watermelon Man vorkommt. Ja, genau.
Passierschein A38.
Den gibt's auch schon bei uns hier in Let's Talk Guitar auch, in der Tat.
Natürlich.
Ja. Also auch eine Platte, hat auch nur 4 Songs, also die ist gar nicht so lang, die Platte, die geht halt auch nur eine halbe Stunde. 40 Minuten, also eigentlich ganz normale Länge. Jeder Song ist 10 Minuten lang, aber oder ungefähr im Durchschnitt. Aber lohnt sich mal reinzuhören.
Unbedingt,
Ist auf alle Fälle super interessant. Gerade Chameleon und Watermelon Man sollte man mal gehört haben.
Ja, sind ja auch so Klassiker, die immer wieder gespielt werden, auch von den, sag ich mal, in Anführungszeichen moderneren Künstlern. Mhm. Und dann halt auf neue Art und Weise wiedergegeben werden. Ne?
Genau. Ja, und in den 70ern hat sich das dann eben alles noch ein bisschen, ich sag mal, erweitert und explodiert. Und ein Gitarrist, der dafür halt auch sehr, sehr wichtig war, den Namen haben wir vorhin schon genannt, war halt John McLaughlin. John McLaughlin hatte das Mahavishnu Orchestra gehabt, womit sie halt auch, ich sag mal, ja, Jazz-Rock erstmal gemacht haben. Später ist er dann noch mehr in die indische Richtung auch gegangen oder in diese traditionelle Raga-Musik und Raga-Richtung. Ich mache ganz kurz Mokli. Die Tüte ist jetzt wirklich, mein Schatz. So. Aber dort viel auch experimentiert dann mit neuem Equipment, weil das ist so die nächste Sache, die noch mit dazu kommt. Das ganze Gear hat sich ja auch sehr verändert dann in der Zeit. Wie wir ja zum Beispiel auch in der Folge mit dem Geronimo über Amps gesprochen haben und so. Das heißt, die Möglichkeiten, eine Gitarre so klingen zu lassen wie ein Saxophon durch Verzerrung zum Beispiel. Mhm. Das war ja damals eine ganz große Inspiration für viele Gitarristen auch. Aber was ich ganz spannend finde in meiner Beobachtung, können wir mal fragen, woran das liegt, oder mal überlegen, woran das liegt, ist, dass bei allen anderen Instrumenten, also Saxophon, Klavier, Schlagzeug, Bass, sind die Leute aus dem traditionellen Jazz irgendwann mehr in den Fusion rübergegangen. In der Gitarre aber ist das so, dass halt neue Gitarristen erst mit dem Fusion aufgekommen sind und so die alten Oldschool-Leute gar nicht, da gab es gar nicht mal so viele, die dann aus dem traditionellen Jazz, also ich sag jetzt mal Kenny Burrell, Wes Montgomery war schon verstorben, aber Pat Martino vielleicht so ein bisschen, aber auch die ganz viele aus dem traditionellen Jazz auch dann weiterhin im traditionellen Jazz geblieben sind. Was denkt ihr denn, woran das zum Beispiel so liegen könnte? Dass halt eben dort eine ganz neue Welle an Gitarristen hochkam und halt eben nicht so viele aus dem alten Bereich in den Fusion dann übergeschwappt sind.
Puh, gute Frage.
Ich habe da nämlich eine Theorie und das ist nämlich wirklich der Punkt der Verzerrung. Du hast ja im Fusion halt eben einen deutlich gainigeren oder verzerrteren Sound, was für mich immer noch Low Gain gewesen wäre wahrscheinlich, oder ist.
Clean, das wäre für dich noch clean gewesen. Clean,
ja. Ist es halt so, dass natürlich auch sich bei dieser Entwicklung, dass du halt, ich sag mal, klangtechnisch eben mehr Verzerrung hast, an der Gitarre sich viel mehr die Spieltechnik anpassen muss. Mhm. Und wahrscheinlich, wenn man sich manchmal so verzerrte Aufnahmen anhört von Leuten, die aus dem traditionellen Jazz kommen, merkt man auch, warum sie sich nicht weiter damit experimentiert haben, weil das klingt oft sehr fürchterlich, weil sie halt nicht wissen, wie man richtig abdämpft. Mhm. Du musst halt.
Großer Punkt,
halt, absolut. Ja. Du musst im traditionellen Jazz, musst du nicht so viel abdämpfen. Da ist es okay, wenn mal eine Seite mitschwingt.
Das ist sogar ganz schön. Ne?
Ja, da ist sogar, wenn du einen
schönen Clean-Sound hast. Ne?
Genau. Aber sobald die Verzerrung mit einsteckt, musst du halt wissen, wie du richtig abdämpfst, meinte ich, sorry. Mhm. Und da kamen dann natürlich die Leute auch eher hoch, die aus dem Rock dann noch mehr kamen. Also ein John McLaughlin. Oder auch dann Mike Stern zum Beispiel, später in den 80ern, die ganzen Leute, Scott Henderson, über all die wir noch sprechen werden. Es sind ja Menschen, die, glaube ich, eher mit dem Rock groß geworden sind und dann in den Jazz gekommen sind. Dass eher diese Entwicklung so da war und nicht andersrum, wie sie halt dann bei einem Herbie Hancock, bei einem Wayne Shorter, bei einem Miles Davis etc. war, dass die halt aus dem traditionellen Jazz kamen und dann mehr in den Rock reingekommen sind. Dass das halt in der Gitarre eher oft auch andersrum war, ja.
Ja, stimmt. Interessant, ja.
Es könnte natürlich auch so ein bisschen, ich denke doch mal, dass das Schlagzeug auch ein bisschen anders gespielt wird, wahrscheinlich als im Jazz, oder?
Ja, du
dass
hast
da ein bisschen halt mehr Druck hinter ist und so.
Genau, du hast halt da auch noch, gerade im Funk, noch mal eine andere Form von Groove auf alle Fälle. eine andere Betonung im Groove. Ich glaube, ja, das kann natürlich auch sein, dass sich da auch ein paar, dass es da eine ähnliche Bewegung gab, dass sich entweder Schlagzeuger da nochmal neue Techniken auch drauf schaffen mussten. Aber das stimmt jetzt, wo du es sagst, wenn man sich so an die traditionellen bekannten Schlagzeuger aus dem Jazz erinnert, Max Roach und so, die sind da nicht wirklich in den Funk oder in den Fusion gegangen. Das waren dann wahrscheinlich auch dort eine ähnliche Bewegung, dass das halt Funk-Schlagzeuger waren, die dann halt mehr in den Jazz reingekommen sind, ja. Ich bin gerade am gucken, wer Schlagzeug jetzt zum Beispiel bei Herbie Hancock gespielt hat. Ja, okay, der sagt mir gar nichts. Harvey Mason. Aber da bin ich auch zu wenig Schlagzeuger vielleicht.
Wüsste ich jetzt auch nicht.
Genau. Und ich sag mal aber, das sind so der Boom aus den 70ern oder die beiden wichtigsten, ich sag mal, Fusion-Gitarristen aus den 70ern, würde ich sagen, ist halt John McLaughlin mit der ganzen Mahavishnu-Orchester-Geschichte. Und wie heißt der hier? Return to Forever. Aldi Meola.
Ja, Aldi Meola, stimmt.
Aldi Meola, ja.
Ja, ja.
Weil Return to Forever war damals halt Fusion von Chick Corea, der aber auch nicht ganz in den Rock gegangen ist, auch nicht ganz in den Funk gegangen ist, sondern halt wieder auch mehr in die Latin-Musik gegangen ist und in so das spanische solche Geschichten. Da kommt ja auch dann der berühmte Song Spain her. Ja, Spain genau. Ist ja so der Standard auch aus dem Fusion, aus dem Bereich. Ganz vielen Leuten gespielt, auch schon. Auch kein einfaches Stück.
Nee.
Spain, das muss man.
Aber geiles üben. Stück, super schön. Ja.
Mega, mega Stück. Lieb ich
geile
auch
Head. Geiler Head.
Ja. Geile Melodie, geile Akkordfolge auch zum Improvisieren. Du kannst schön melodisch Moll mitüben, du kannst schön ein bisschen Outside mitüben, kannst aber auch easy drüber spielen. Was finde ich so geil bei so Stücken? Spain habe ich viel analysiert und habe auch verschiedene Versionen mir angehört, auch von verschiedenen Besetzungen von Chick Corea, also auch da mit der Electric Band. Und dann hast du halt, der eine Solist spielt super komplex drüber, geht in verschiedene Melodisch-Moll-Bereiche, geht in verschiedene Alterationen und der Saxophonist als nächstes spielt halt nur H-Moll-Pentatonik, weil du so kannst du auch drüber spielen.
Ja,
und es funktioniert auch. Das ist halt das Geile an so einem Stück, ja. Du kannst sehr einfach und sehr simpel spielen, aber auch sehr intensiv spielen, ja.
Da ist übrigens noch ein sehr wichtiger Punkt, gerade was Fusion angeht. Viel, viel Improvisation, das ist ganz wichtig, ne? Gerade bei diesen
was
Fusion-Geschichten.
Also bei dem, was ich jetzt bisher mal so gehört habe von Guthrie oder so, diese Soli sind ja immer sehr fließend. Also ist das etwas, was schon seit Anfang an so war oder kam das erst später rein?
Was meinst
also
du mit
dieses, fließend? Ja, so fließend, so das geht alles so, sehr ineinander über und wirkt sehr homogen, sage ich
mal. Bei den Leuten, die das gut können, wirkt das so, das stimmt.
Ja.
Es ist egal, wer das ist.
Es ist halt viel Kommunikation natürlich, auch viel Kennen, dass man halt seine Mitmusiker auch kennt. Auch ab einem gewissen Punkt ist man da auch ein eingespieltes Team. Also es ist immer, man resoniert da immer anders, sage ich mal, mit den Musikern zusammen, mit denen man unterwegs ist. Und man merkt man auch, okay, da gibt es Musiker, die sehr für sich selber spielen, die nicht so die Ohren offen haben. Oder wäre es auch offen auf Kommunikation? Du
merkst es bei diesen sogenannten Supergroups oder wenn da so Formationen, okay, lass uns mal zusammen so ein Projekt machen, da merkt man das schon sehr stark, ne?
Find ich. Und ab einem gewissen Zeitpunkt kennst du halt auch deine Musiker und dann
sind
es auch nur Abläufe, die man halt kennt, wie eine Sprache, die man spricht, wie ein Joke, den man bringt, so ein Inside-Joke und alle Leute verstehen den. So ist es dann quasi mit auch gewissen Motiven, dass man halt hört, ah, okay, Guthrie spielt jetzt dieses rhythmische Motiv, ich gehe drauf ein und so. Und das ist immer geil, wenn sowas passiert. Sowas hatte ich in Wien auch. Da haben wir auch einmal gejammt und da habe ich auch so ein mit Oktaven so diesen Siebener-Rhythmus gespielt. Bam, 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 dank, dank, dank. Und fand das auch cool, dass der Schlagzeuger dann auch irgendwann darauf eingestiegen ist und das mitgemacht hat quasi. Also so ein bisschen Ohren offen haben, Raum kennen. Aber ja, genau, wie du schon gesagt hast, das ist einer der essentiellen Bestandteile der Kommunikation im Jazz, dass man miteinander redet, dass du halt eben nicht du hast dein Solo, machst dein Solo, du hast dein Solo, machst dein Solo, sondern halt, dass es eine Kommunikation ist. Die muss auch abgesprochen sein. Also ich hatte in der Uni damals, hatte ich einen Fall, da habe ich dem Schlagzeuger gesagt, mach weniger. Weil der nämlich jede Phrase, die ich gespielt hatte, versucht direkt rhythmisch darauf einzugehen.
Oh yeah.
Und mir dadurch halt viel Platz weggenommen hat. Oder Pianisten. Pianisten sind da auch Meister drin, nicht zuzuhören, sondern halt versuchen zu wollen, die krassesten Akkorde zu spielen. Aber nicht halt hören, was der Solist gerade macht und nicht unterstützend ist. Also es muss eine gute Balance sein aus, ich unterstütze den Solisten, ich höre auch zu, gehe auf Signale ein. Und ja, wenn du halt einfach jahrelang mit jemandem spielst, also wenn du dir jetzt zum Beispiel eben hier die Band von Guthrie anschaust, wir hatten The Aristocrats.
Oh
die jetzt seit 15, die jetzt seit 15 Jahren das zusammen machen, seit 15 Jahren auf der Bühne stehen, die kennen sich. Die kennen sich musikalisch,
das wahrscheinlich merkst du auch in-
und
auswendig.
Ja, ja. Und gehen dann halt aufeinander ein. Ja, und dann gibt es aber Formationen, wo du auch merkst, okay, die stehen jetzt gerade das erste Mal irgendwie zusammen auf der Bühne oder stehen generell vielleicht gerade in so einer Situation das erste Mal auf der Bühne. Es ist immer sehr spannend, wenn man sich Gitarristen wie Tim Henson oder so ansieht, wenn sie jammen wollen und wirklich super aufgeregt nur in der Ecke stehen und kaum einen Ton mit rausbekommen.
Aber ist ja auch irgendwie geil, weil es ist ja genauso wie im, ich sag mal, im normalen Leben. Wenn du jetzt sagen willst, du gehst jetzt irgendwo hin und triffst dich mit irgendwelchen Leuten und du merkst, okay, ich resoniere mit denen oder oh, das geht gar nicht. Und das merkst du dann halt auch bei der Musik, ne? Das ist schon ziemlich cool.
Durch diesen improvisierten Ansatz ist das ja sowieso mehr so ein Zusammenspiel als etwas, was komplett ausgearbeitet ist, ne?
Ja.
Und ich glaube, umso mehr man da mit seiner Band zusammenwächst, desto geiler wird's am Ende, ne?
Man darf halt nicht verwechseln, improvisiertes Spiel ist aber auch nicht freies Spiel. Das war so ein Motto, was bei uns in der Uni sehr wichtig war. Du hast schon einen kommunizierten Rahmen, wie du dich in dem Rahmen bewegst. Das ist halt etwas, wo du ein bisschen mehr Freiheit haben kannst. Aber der Rahmen muss gegeben sein, weil das ist ja der Unterschied zum Free Jazz, da hast du halt gar keinen Rahmen. So, und dann ist das halt vielleicht wirklich nur ein Motiv, was kommuniziert wird und welche Rhythmik, welche Tonart etc., das wird komplett frei und im Moment entschieden, aber im Fusion hast du nochmal deutlich mehr einen Rahmen. Auch durchaus, auch wie lang ein Soli geht und etc., solche Geschichten. Das pendelt sich aber oft auch ein.
Ist viel Kommunikation auf der Bühne halt.
Ja, genau. Und dann in den 80ern ging es für die Gitarre dann auch richtig weiter, sag ich mal. Da kamen dann die ganzen hoch. Frank Gambale mit Chick Corea's Electric Band zum Beispiel. Der dann halt eben auch, seine Sweep-Technik reingebracht hat, weil er halt inspiriert war von Piano- und von Saxophonspielern. Aber halt weiterhin, das hat er mir zum Beispiel in Wien gesagt, weiterhin die Energie des Rocks halt liebt. So, der liebt Rockmusik, der liebt härtere Musik, der liebt diese Energie halt einfach.
Das merkst du aber auch, wenn du ihm zuschaust. Ja, merkt man sofort.
Wir haben Alan Holdsworth, der nochmal eine Kategorie für sich auf alle Fälle ist, der noch viel mehr in seine Musik die zweite Wiener Schule, also europäische Klassik, mit reinbringt in Form von seiner Atonalität und der Zwölftongeschichte und so, die er noch deutlich mehr in sein Spiel mit reingebracht hat, aber halt in Kombination mit dieser Phrasierung, die sehr saxophonmäßig klingt, die ich absolut liebe. Von Holdsworth empfehlen, das ist immer so eine Sache, okay, vielleicht können wir mal ein paar Dinge empfehlen von Holdsworth.
Haben wir, glaube ich, sogar schon mal gemacht, ne? Ich erinnere mich.
Wir haben glaube ich, für Patreon damals eine
Herr-Autor-Folge gemacht. Stimmt.
Wir haben, nie öffentlich, die muss ich mal rauskommen, mal veröffentlichen.
Okay.
Ja. Sehr cool sind, finde ich, so die ersten Platten, die IOU heißt das, also wie I Own You, das ist so, ich schulde dir was. Das ist, glaube ich, die erste Platte, die er mit seiner Band rausgebracht hatte. Die ist sehr geil, da ist auch Gesang dabei. Gibt es einen Song namens White Line, wunderschönes Solo. Die Live-Sachen sind halt natürlich immer spannend, so in den Live, weil dann hörst du da auch die Improvisation. Beim Gambale gibt es die Live-Platte, das war, glaube ich, die dritte Platte, die er rausgebracht hat. Man muss Soli mögen. Man muss halt Soli mögen, das ist das Ding. Ja, weil da gibt es zum Beispiel, es fängt an mit dem Credit Referential Blues. Das ist ein geiles Thema, auch energiegeladen und dann wirklich 20 Minuten lang gefühlt. Zuerst ein mega langes Gitarrensolo, dann Keyboard-Solo, dann ein, hier, wie heißen sie? Nicht Saxophon, sondern E-Saxophon. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Von Kawaii gab es damals so ein E-Saxophon.
Ich hatte das auch mal gehabt.
Dieses längliche Plastikteil, was du dir in den Mund gesteckt hast. Ja.
Komme auch nicht drauf gerade.
Das nochmal ein ewiges Solo. Evi heißt das, glaube ich, oder irgendwie sowas.
Ja.
Dann Bass-Solo, Schlagzeug-Solo etc. Generell das.
Da noch eine wichtige Sache jetzt, zwar nicht unbedingt Gitarrist, aber Michael Brecker zum Beispiel auch.
Ja,
sehr, sehr, sehr wichtig. Ja.
Viel mit Mike Stern.
Unfassbar, auch, genau. Ja.
Da gibt es dieses grandiose Some Skunk Funk. Vor allem sehr, sehr zu empfehlen, live in Barcelona, also ein YouTube-Video. Weil da spielen sie es nochmal richtig schnell. Ey, und da hat der Michael Brecker hat da ein Saxophon-Solo. Das hat Energie. Da sag ich mir, wenn ihr aus dem Metal kommt und ihr sagt, Jazz hat immer zu wenig Energie für euch gehabt, hört euch das mal an. Das hat so eine Power, da kommt auch eine Double Bass dann drin
vor. Ich krieg direkt Gänsehaut. Michael Brecker ist Hammer. Ja.
Das ist so ein, Some Skunk Funk live in Barcelona, das ist der Oberburner. Es ist so geil. Das ist richtig geil. Das hat echt Power. Also, das schiebt euch einen rein, ey. sorry, das ist, ich find's auch geil, wie man merkt.
Mega, ja.
Auf alle Fälle sehr fett.
Was ist mit, ja. Ich meine, ja, Fusion, Patton Thini, kann man Fusion sagen oder eher
ja,
Jazz?
Ja, schon.
Eigentlich schon, ne?
Aber er ist noch ein bisschen mehr traditioneller Jazz.
Ja, ja, ja.
Nicht ganz so diese Rock-Energie. Es gibt ein paar Songs, wo er ein bisschen rockiger ist, wo er seine elektrische Gitarre, seine Trompetengitarre spielt quasi, die er so klingen soll wie eine Trompete. Aber er ist schon sehr softer. Ich würde ihn sagen als eine Form von Fusion, weil er sehr viel folkloristische Einlagen in seiner Musik hat. Da ist er halt so Fusion-mäßig tätig.
Prog Jazz.
Ja, Prog Jazz.
Prog Folk.
Ja, schon, da gibt's diese eine Platte, The Way Up. Das ist eigentlich ein Konzeptalbum. Da ist auch jeder Song 20 Minuten lang. Super, das ist eigentlich progressiver Jazz so. Bright Sides Live und so, die ganzen Geschichten. Minuano 6-8 würde ich von warum wollte ich James Hetfield sagen?
Geil, James Hetfield. Mit Kirk Hammett.
Wollte ich von Pat Metheny empfehlen. Minuano 6-8, wunderschönes
ja,
oh Ende.
Ja.
Echt schöner Song. Der hat so ein paar Hip-Hop-Sachen mit reingebracht bei manchen Platten. Hat aber auch Miles Davis letzte Platte, bevor er gestorben ist, hat so ein paar Hip-Hop-Elemente.
Stimmt.
Und ich find's, ich weiß, es wird ziemlich zerrissen, ich find's ganz cool.
Warum nicht? Er wollte das halt mal ausprobieren, ja, oder? Einfach.
Also es ist halt, wir können das halt auch mit ein bisschen zeitlichem Abstand sehen, aber das ist dasselbe wie die Geschichte, die habe ich auch schon mal erzählt, wie meine Eltern Herbie Hancock ausgebuht haben in Frankfurt, weil er da nämlich, das war 1980, da waren sie in Frankfurt, haben sich voll auf den gefreut und da hat er gerade seinen Switch gemacht zu diesen Techno-Geschichten, die er dann anfing zu machen.
Ja,
Rocket
ja.
und so. Und sie haben eigentlich sowas wie Watermelon Man und Chameleon erwartet, also mehr das Disco-Funk-mäßige. Mm. Und dann stand er mit seinen Synthesizern auf der Bühne und macht macht so eine Techno-Sachen, die er da macht. Rocket.
Ja, ja.
Das fanden meine Eltern nicht so geil und haben dann, er hat die komplette Frankfurter Halle ihn ausgebuht.
So. Scheiße.
Crazy. Das ist hart.
Ja, und ich sag mal, dann mehr und mehr, natürlich kam dann halt auch die Fusion mit Metal zusammen. Mhm. Das ist ja so auch nochmal eine Form von Fusion, die wir auch nochmal viel haben. Meshuggah ist da zum Beispiel eine Band, ich würde sagen, ja, nein, okay, das wäre jetzt übertrieben zu sagen, dass das Fusion ist. Der Metal-Anteil ist schon noch deutlich größer, aber die Solo-Gitarren, da merkst du halt, dass Frederik, ich komme gerade nicht auf den Nachnamen, ja, irgendwie sowas. Dass der halt sehr viel Holdsworth gehört hat. Also bei dem hörst du halt Holdsworth in seinen Soli. Mhm. Der erste Song von der Destroy, Erase and Proof, das Solo ist halt 1:1 ein Holdsworth-Solo gefühlt so. Von der Phrasierung und von dem harmonischen Umgehen. Ja, und es ist halt, mehr und mehr haben dann diese Elemente aus dem Fusion, die in Scott Henderson oder in halt eben Frank Gambale und Holdsworth, das würde ich so sagen, das sind so da die beiden großen Namen, die haben da halt mehr ihren Einzug in das Solieren von Metal-Gitarristen gefunden. Der Christian Münzner zum Beispiel hat dann bei Nico Fages auch angefangen, so Akkordsubstitutionen zu benutzen, dass halt man F-Major 7 über ein E-Moll gespielt hat, um frügig noch ein bisschen mehr klarer zu machen. Solche Themen kamen dann mehr und mehr ins Metal, sag ich mal, rein. Das ist jetzt per se kein Fusion direkt, aber es ist halt inspired by Fusion, definitiv sagen. So würde ich sagen, ja.
Aber vielleicht, gerade wenn man sich da noch so unsicher, oder Robin, wie gesagt, ich würde echt ganz am Anfang anfangen, ne, ja, Miles Davis, und dann einfach mal hocharbeiten und dann.
Vielleicht habt ihr Lust,
ganz geil.
Schreibt alles mal so runter, in einer schönen Reihenfolge, und das packen wir in die Shownotes rein, dann kann ich es durchhören und können die anderen das auch mal durchhören, ein paar Tipps oder so.
Ich werde mir mal
das macht ja mal Sinn, glaube ich, ne, dass wir da mal gucken.
Ich werde mal einzelne Songs überlegen, ich glaube, Platten ist ein bisschen viel, aber einzelne Songs mal, wo man ein bisschen durchgehen kann. Oder auch die uns so inspiriert hat. Ja, aber was dann halt im Fusion in der Gitarre noch mehr kam, war dann halt Greg Howe, war zum Beispiel so jemand, der auch viel Fusion dann gemacht hat, der den Funk in den Shrapnel-Kram mit reingebracht hat. Dann kam ja auch die Fusion zwischen Funk und halt eben auch so den neoklassische Kram oder Blues, neoklassische Kram haben wir bei Ingwie zum Beispiel auch viel. Ist ja auch irgendwo eine Form von Fusion. Ist dann nicht mehr so ganz der Jazz-Einfluss, aber einfach die Fusion zwischen verschiedenen Musikgenren. Wer da sehr, sehr die Fahne hochgehalten hat, eine Band, wo ich sage, so schade, dass es die nicht mehr gibt, ist Planet X.
Planet stimmt, X. Mit Tony McAlpine, ne?
Mit die ersten beiden Platten mit, nee, warte mal, die zweite und die dritte Platte mit Tony McAlpine.
Ah, okay.
Auf der ersten Platte hat Brett Garsett gespielt, auch großartiger
Gitarrist.
Brett Garsett, TJ Helmerich, die beiden in Kombination.
Das stimmt,
super geile Kombi, super geile Band gehabt. Aber genau, Planet X, für die Leute, die es nicht kennen, das ist die Band von Derek Sherinian, der ehemalige Keyboarder von Dream Theater, der, nachdem er bei Dream Theater rausgeworfen worden ist, gesagt hat, okay, ich will das jetzt nochmal alles nochmal machen, aber viel krasser. Und hat dann Planet X gemacht. Und Planet X ist halt nochmal deutlich, das ist richtig nochmal mehr jazziger. Aber super geil. Das ist für mich Weltraum-Space-Musik. Wenn ich abends in den Himmel schaue, höre ich Planet X und denke mir, kann mir vorstellen, wie ich durchs All fliege. Super heavy, sehr metallic, aber halt auch eben sehr fusion-lastig. Tony McAlpine später und auf der letzten Platte dann wieder Brett Garsett und Alan Holdsworth. Da sind ein paar der besten Alan Holdsworth-Soli auf alle Fälle drin. Die gibt's da. Die Virgil Donati hat da rhythmisch
den
Hammer abgelegt.
Aus dem Crazy Freak.
Die Virgil Donati-Soloplatten auch. Also der schreibt doch selber sehr viel. Harmonisch, super interessant, super spannend. Guthrie war dann auch für uns an der Gitarre, der Fusion-Gitarre halt immer wichtig.
Klar.
So, weil Guthrie hat nochmal auch sehr viel verbunden. Den Blues vor allem viel, aber halt auch dann die Fusion-Tradition, den Rock, den Metal, das hat der Guthrie alles irgendwie in sich drin gehabt. Der war echt dann nochmal ein riesiger Funken für, ich sag mal, die Fusion-Gitarre. So. Ja, dann hast du halt so Weiterentwicklung, würde ich sagen. Wenn es so um das Thema Arpeggios und Sweeping wie Frank Gambale geht, hast du halt so Alex Hutchings, sag ich mal, der das weitergebracht hat. Hier für Legato hast du natürlich
Tom Quayle,
korrekte Lamente, genau, der da viel mit weitergebracht, viel gemacht hat. Bei Tom muss ich aber leider sagen, finde ich so schade, dass er nicht viel schreibt. Von ihm gibt es ja keine eigene richtige Musik. Der hatte mal eine Band.
Ja, das stimmt, ja.
Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen, aber die haben zum Beispiel einer meiner Lieblings-Jazz-Standards sehr, sehr geil umgesetzt, und zwar Inner Urge, was auch ein sauschweres Stück ist.
Stimmt.
Ja, der Hammer auch. Richtig der Hammer. Richtig geil. Ja, und halt aus Deutschland, Panzerballett ist so auch so eine Band, die halt, ich sag mal, Fusion macht. Die sagen, sie nennen es Jazz-Metal, aber tatsächlich, wenn ich habe da auch schon mal mit dem Jan drüber, ich sag mal in Anführungsstrichen, gestritten. Ich finde, sie greifen die falschen Sachen vom Jazz und vom Metal auf. Ich würde Jazz-Metal anders zum Beispiel gestalten. Mein Problem mit Panzerballett ist, dass der Fokus mehr auf die Verkrassung, ich meine, das ist ja auch der Sinn dahinter, sagt ja Jan auch selber, aber die Verkrassung von Rhythmik und von Harmonik ist. Das sind zwar auch Improvisationen, aber wenn ich Jazz-Metal machen würde, weil ich finde, durch die Verkrassung von Rhythmik und Harmonik geht so ein bisschen die Energie verloren, leider. Weil sie halt einfach zu abstrakt wird, diese Energie. Ich würde, wenn ich Jazz-Metal machen würde, ich würde tatsächlich die Rhythmik und die Harmonik schon komplex lassen, aber simpler auf alle Fälle als Panzerballett, aber mehr den Fokus auf die Freiheit in der Form und in der Improvisation geben. Weil was ich so liebe am Jazz ist halt, dass du in der Improvisation Freiheit über Dynamik zum Beispiel hast, dass du als Solist bestimmen kannst, spielen wir jetzt leiser oder werden wir dann laut? Wie baue ich die Dynamik auf? Wie baue ich mein Solo auf? Wie lang gehen die Formen? Also wie lang spiele ich die Soli? Das ist dann doch bei Panzerballett sehr sehr getaktet, klar, weil auch durch die rhythmische Komplexität
leidet. Geht's ja gar nicht anders.
Aber ist das Panzerballett ist ja auf jeden Fall nicht groß improvisiert, oder?
Nee, also die so Soli,
wie das
die Soli,
klingt.
Die Soli schon, okay. Ja. Wir wissen ja alle Improvisation, also
es ist
definitiv auch vorher irgendwie ausgecheckt oder so, oder die haben sich mal auch mal ein paar Leaks überlegt.
Komprivosiert.
Das finde ich gut. Komprivosiert. Hört dazu auf alle Fälle unsere Folge Improvisation versus Komposition. Ja. Hat mir mal vor ein paar Wochen eine Folge zu gemacht. Die Themen und der ganze Kram, das ist natürlich komplett ausgecheckt und komplett komponiert. Und das würde ich einfacher machen und mehr Freiheit eben in der Improvisation haben. Weil, wenn ich mich richtig erinnere, spielen sie auch alles mit Klick, was aber auch Sinn ergibt bei dieser rhythmischen, polyrhythmischen Komplexität. Ja, und wenn du halt mit Klick spielst, der auch programmiert ist, dann es nimmt die Freiheit der Form halt weg, weil zum Beispiel du kannst nicht einfach sagen, du machst dein Solo jetzt mal viermal länger oder zweimal länger, weil du gerade merkst, von der Dynamik her würde es passen. Das würde in dem Rahmen halt nicht gehen, weil dein Solo, glaube ich, sehr es heißt, okay, dein Solo geht 32 Takte lang, darf nicht länger gehen, weil dann müssen wir wieder in das A-Thema zurück, zum Beispiel.
Also ich glaube, das macht auf Fusion so ein bisschen aus, dass es halt ein bisschen Freiheit ist, weil ich sag mal, Fusion mit Klick wäre, fände ich total kacke irgendwie, keine Ahnung. Weil das halt alles nimmt, das, was Fusion ausmacht, ne?
Na, ich fand bei Panzerballett, ich glaube, ob das jetzt auf dem letzten Album ist oder so, die hatten einen Song drin, da haben die die Geschwindigkeit verändert. Und das fand ich abgefahren, weil das jetzt nicht ein, hier, ich habe jetzt die Geschwindigkeit, sondern es ist so ein Weg dahin, also so ein zeitlicher Ablauf, also leichte, also immer wieder Geschwindigkeitsanpassung, das fand ich abgefahren, weil das jetzt nicht einfach zwei Geschwindigkeiten waren, sondern halt dazwischen was ist. Mhm. Und das fand ich, ich habe mich schon immer gefragt, warum das nicht schon mal irgendjemand macht, und das fand ich da sehr spannend, aber ich hätte das jetzt tatsächlich gar nicht in Richtung Jazz verortet, so groß in Richtung Improvisation oder so.
Sehr schön, ja genau, stimmt. Die Rhythmik ist natürlich da sehr im Vordergrund, oder halt das Spiel mit der Rhythmik. Die haben ja auch eben von Mushuka Bleed genommen und das nochmal verkrassert und so Geschichten. So, wie gesagt, ich würde sowas einfacher halten und halt eben dann mehr die Freiheit eben in der Form lassen, sodass der Solist zum Beispiel, wenn er sagt, okay, er merkt gerade, ich kann jetzt laut und sein und Vollgas geben, dann kann ich da noch ein bisschen auf alle Fälle Power dazugeben. Aber das sind so, ich sag mal, so diese Fusion-Sachen, die halt jetzt vor allem wichtig sind und groß sind. Aber es gibt tatsächlich was, wo der Fusion extrem wichtig und extrem groß ist, was man selber so nicht auf dem Schirm hat. Da muss ich euch eine kleine Anekdote für erzählen.
Jetzt bin ich ja mal gespannt.
Richtig abgefahren. Ich habe mich heute noch ein bisschen da reinversetzt. Da ist geiler Shit dabei. Als ich damals in der Schule angefangen habe zu unterrichten, also nicht als Gitarrenlehrer, sondern halt als Musiklehrer, die Leute wissen das ja, ich habe 4 Jahre lang in der Gesamtschule unterrichtet, war ich in einer Klasse und habe mit denen Fusion auch gemacht. So, wir haben so Stilistik generell gemacht und haben jede Stunde mal eine andere Stilistik besprochen und dann eine Stunde Fusion. Da hören die das und sagen, das kennen wir. Das kennen wir sehr gut. Das ist die Musik, die bei Mario Kart läuft. Und dann ist mir auch klar geworden, die kennen Fusion nicht, sondern es kam direkt, oh, das klingt ja wie bei Mario. Oder es klingt wie bei Mario Kart. Die Nintendo-Musik oder auch Sega oder so, oder generell diese Art von Musik ist heavy beeinflusst vom Fusion. Und da steckt sau viel Jazz-Fusion drin in den Kompositionen von Videospielmusik. Natürlich früher in den End-80ern, Anfang 90ern deutlich abstrakter, weil du halt einfach limitiert warst technisch bei einem 8-Bit oder einer 16-Bit-Konsole. Aber gerade so Mario Kart 8 zum Beispiel hat eine Fusion Big Band aus Japan, die da halt richtig die Songs einspielen.
Krass.
Mit improvisierten Soli, mit improvisierten Parts und so. Und das sind Themen, die wahrscheinlich so viele Menschen schon gehört haben, weil Mario Kart 8 ist einer der meistgespieltesten Spiele auf der Switch auf der Wii U, war das zum Beispiel auch gespielt worden ist. Also Millionen von Menschen haben eigentlich Fusion gehört, ohne zu wissen, dass das Fusion heißt. Und das habe ich da auch in der Schule gemerkt. Und da habe ich mich heute nochmal reinversetzt. Und in Japan gibt es eine riesige Fusion-Szene. Eine riesige Fusion-Szene, die total geil ist, die man so echt nicht auf dem Schirm hatte. Da gibt, weil ich euch sagt bestimmt nichts der Gitarrist Issei Noro. Und das ist so einer der wichtigsten Fusion-Gitarristen.
Nein.
Weil der halt so sau viel geschrieben hat. Der ist von der Band Cassiopeia. Also Cassiopeia ist der, das eine Stirn am Himmel, genau, den, glaube ich, in den Süden zeigt. Das Kreuz, meine ich, ist das gewesen. Und diese Band hat halt damals in den 80ern und den 90ern in Japan, die waren da Rockstars. So mit, also da gibt es Live-Aufnahmen, wo die halt quasi Arenen bespielen. Krass. Und halt absolute, okay, man muss dazu sagen, in den 80ern war Fusion schon noch groß auch. Also auch so die Live-Shows, die man sich anschaut, auch bei einem Chick Corea, bei einem Herbie Hancock.
Oh, das sind halt, da war immer viel los.
Das sind halt echt Stadien und so, die teilweise gespielt haben. Aber nach wie vor, und dann habe ich mich da noch mal ein bisschen reingehört, eben in die Videospielmusik. Und ja, du hast so bei Sonic, bei Sega, bei den ganzen Racing-Games, die du früher hattest, hast du extremst viel geile Fusion-Musik. Und ich muss auch sagen, das ist so ein bisschen Geschmackssache, aber ich liebe ja die Ästhetik von 8- und 16-Bit-Musik. Ich finde die Klangästhetik super, super, super interessant. Also ich finde zum einen, finde ich, dass das, wie es gemacht worden ist, sehr interessant, weil du halt sehr limitiert bist. Du musst ja immer schauen, du musst dich immer entscheiden, setze ich jetzt hier einen Schlag hin, setze ich jetzt hier eine Note hin, weil du ja limitiert bist von den Informationen, die du in der Sekunde, in dem Moment geben kannst.
Stimmt, ja.
Und irgendwie, ich meine, ich bin damit groß geworden, deswegen ist es auch vielleicht etwas, deswegen ich, wo ganz, wo andere Leute sagen, boah, das ist ja voll das Gepiepste, das ist ja super nervig. Ich finde dieses 8-Bit, 16-Bit MIDI-Musik wunderschön. Hör ich mir echt gerne auch in meiner Freizeit an. Was meinst du, Robin?
Ich fand die DAWs damals ganz lustig. Das waren so, ich glaube, die nannten sich Modul-Tracker.
Ja, die gingen von oben nach unten, ne?
Ja, stimmt.
Ja, genau, ja.
Und es, also ich weiß nicht, man kennt es, glaube ich, noch, wo wurde das noch eingesetzt?
Ableton
es gibt da auf jeden Fall noch eine DAW, die das grundlegend drin hat. Fruity Loops.
Ja, stimmt.
Die haben das ja später erst in so eine normale DAW und so ein bisschen
umgewandelt. Davor gab es aber auch noch irgendwelche Sachen.
Das war so aber lustig. Es ist komplett anders vom Ansatz her, wie man es programmiert, ne?
Und
ja, ich damals hatte ich auch irgendwie Musik auf dem Rechner sowas. Cool. Ganz, ganz Simples. Ich weiß nicht mehr, was es genau war, aber es war super witzig auch. Du konntest dann quasi auch Noten eingeben und die dann ablaufen lassen. Total geil. Auf dem Nintendo, glaube ich, sogar noch. Konntest du da komponieren. Mit
dem Game-Controller, ne?
Ja. Konntest irgendwas Wildes eingeben, hinterhören und dann denken, wow, geil.
Ja, oder ich erinnere mich, ich hatte damals bei meinem ersten Handy, einem Nokia 5210i oder wie die damals hießen, die Teile, die unkaputtbar waren, hatte ich auch die Möglichkeit, meine eigenen Klingeltone herzustellen.
Ach, geil.
Damals noch. Das war schon Polyphon. Oh. Also, dass mehrere Töne gleichzeitig gingen. Das war super spannend irgendwie, weil da hast du das auch, weil da hast du auch keine Noten eingegeben. Du hast die Buchstaben eingegeben, also C5 zum Beispiel. Und dann wurde die Note gespielt, sage ich mal.
Das war aber auch beim Nintendo so.
Das war beim Nintendo genauso. Ja. Du hast halt dann von oben nach unten dieses Raster und das wiederholt sich dann immer. Und ja, genau, du hast halt pro Feld nur so und so viele Möglichkeiten. Du musst dich halt entscheiden, mach ich da jetzt einen Bassdrum hin, mach ich da jetzt eine Snare hin, mach ich da eine Note hin, wie viel kann ich zusammensetzen? Der Gameboy zum Beispiel. Der Gameboy, aber jetzt kurze Exkursion und sowas. Aber der Gameboy hat nur vier Noten, die er gleichzeitig spielen konnte. Da musstest du dich halt entscheiden. Kommt da jetzt eben die Bassdrum hin auf der einen Note, kommt auf die andere das Ding hin. Deswegen hörst du auch ganz oft bei Gameboy-Musik immer so abwechselnd auf der einen Spur Bassdrum und dann eine Note, Bassdrum, dann eine Note, weil du halt eben den Space so nutzen musstest, dass du das halt alles irgendwie untergekriegt hast. Und diese Limitierung, geil, mit der zu spielen, das finde ich kompositorisch super interessant.
Mega.
Es gibt von so einem Russen, das hatte ich vor ein paar Jahren immer benutzt, das nennt sich Sunvox.
Aha.
Das ist genau so ein Tool. Das gibt's frei runterzuladen für alle möglichen Plattformen, also Android, iOS, PC, Mac, also es läuft wirklich überall. Ich glaube sogar auf so kleinen alten Handheld-System. Wie heißen die? Berries oder wie die früher
hießen? Raspberry Pis. Oder die Blackberry.
Blackberry, genau.
Auf
sowas läuft das tatsächlich auch. Mhm. Und das kann man frei runterladen. Und der hat auch eine wirklich lustige Community um sich rum, die halt Musik damit macht.
Cool.
Na, also das ist das Sunvox, nennt sich das. Müsst ihr mal angucken, das ist wirklich lustig.
Ja, cool. Schon checken. Na, wie gesagt, in Japan, da gibt es aber, um nochmal auf Fusion wieder zurückzukommen, da gibt es super geilen Scheiß. Und die andere Band hieß The Square, hießen die, glaube ich, auch sehr, sehr geil. Und die haben halt so echt diese coole Mischung aus Funk. Da ist teilweise eine Big Band mit dabei. Der Fusion kam dann ja auch, dass halt sowas noch mehr integriert worden ist. Eine Big Band zum Beispiel. Und da hast du halt, das ist ja das Geile am Fusion, du hast halt irgendwie diese verschiedenen Stilistiken, die halt mehr, schau mal, du hast jetzt auch Beispiel heutzutage im Funk.
Snarky Puppy
halt zum Beispiel. Snarky Puppy zum Beispiel, genau, sehr gutes Beispiel. Marc Lethierry.
Mega. Ja.
Der irgendwann Ende des Jahres hier im Kölner Bereich mit der WDR Big Band zum Beispiel spielt, da bin ich überlegen hinzugehen.
Ja, geil.
Und das zum Beispiel klingt sehr geil. Corey Wong, so die ganzen Leute. Und ich finde halt gerade, was halt eben aus dem Jazz ganz gerne halt eben genommen wird, ist halt, oder was wichtig ist, was du auch gesagt hast, ist eigentlich diese Form der Freiheit. Auch die Freiheit des Solierens. Weswegen zum Beispiel, weil was ja auch dann oft hochkam in den letzten 15 Jahren, waren diese Fusion-Leute, die bei Backing Tracks gespielt haben auf YouTube.
Ja, genau.
Das haben wir alle gemacht.
Klar. So.
Klar. Aber ich weiß zum Beispiel, wie Fusion, echt, also echte Fusion-Leute in Anführungsstrichen, gesagt haben, nee, es ist kein Fusion. Nur weil du über einen D-Dorian halt ja, Track ja. mal halt F-Major genau. 7 spielst, genau. heißt das nicht, dass du, ja, das haben wir alle gemacht.
Ja, haben natürlich haben wir das
genau alle gemacht. Genau das, über einen D-Dorian-Backing-Track, irgendwie ja. So-What-Backing-Track am Ende noch, irgendwie F-Major 7 gespielt, ja. um D-Moll 9 zu bekommen.
Fusion.
Dass das kein Fusion ist, so, ja, ja, weil Fusion hat auch viel das Zusammenspiel, und halt eben das Interagieren mit den Leuten. Aber ich fand, da gab es auch coolen Kram.
Also ich absolut, machte, man hat ja auch viel dadurch gelernt.
Ja, ja, ich mochte die Sachen von Martin immer. Letztens habe ich ihm nochmal den Sur-Jam angehört. Oh,
stimmt. Sur-Mega-Jam.
Sur-Mega-Jam
mit Rick Graham.
Mit einem jungen Mick, einem jungen Rick. Wobei, ich glaube, Rick war damals auch schon Ende 30. Rick Graham ist älter, als man denkt. Rick Graham ist schon über 50. Aber ein junger Martin, ein junger Tom Quayle und ein junger Andy Wood.
Stimmt, ja.
Weil ich so ein bisschen auch noch mal hören wollte, ich weiß noch, als ich das erste Mal gehört habe, den Sur-Mega-Jam, fand ich damals Tom und Martin am geilsten und kannte Rick und Andy noch nicht so. Und war so ein bisschen, irgendwie, weil Andy ist sehr rockmäßig unterwegs da, spielt da, ja, sehr aggressiv. Ja, ja. Ja, ja. Und Rick hatte ich halt einfach noch nicht so auf dem Schirm und habe das noch nicht so gewertschätzt, was Rick gemacht hat.
Und Rick hat sehr frei gespielt, ich erinnere mich. Ja. Sehr frei, nicht so, hier ist das, also nicht so konstruiert, ne, sondern echt
sehr, sehr improvisiert, genau. Mhm. Und ich meine, das hat mir auch schon mal, hat ja auch Martin auch schon mal drüber gesprochen, dass Martin relativ komponiert spielt, sage ich mal in Anführungsstrichen. Aber da habe ich auch immer meinen riesigen Respekt vor, oder die Jamtrack Central Sachen damals, halt eben, wo Guthrie ja mit hochkam. Ja. Wir erinnern uns alle, total geil. Und da habe ich halt immer meinen riesen Respekt vor, weil Guthrie hat ja wirklich improvisiert. Also Guthrie hat, glaube ich, jeden Take anders
Martin hat gespielt. Mal erzählt, ich weiß nicht, ob das bei uns in der Folge war, dass der irgendwie bei JTC da war und hat ja auch dieses Backing-Track gemacht und der Guthrie war draußen bei minus 10 Grad noch so am Rauchen. Okay, let's start. Und dann hat er einen Backing-Track angemacht, hat einmal drüber gespielt, das war's. Fertig. Der Penner.
Ja, der Oberhammer.
So kann's gehen. Ja, mega. Mhm.
Profi.
Ja, halt einfach, ja, krass. Also, es ist halt, ich kenne viele Profis, die das nicht können.
Ja.
So, richtig. Das ist krasser als Profi. Das ist Überprofi-Level.
Ja, ja, ja.
Das Guthrie-Level.
Ist halt normal, er hat das gemeistert, ne?
Goat.
Also, was so Improvisation angeht, auf alle Fälle, ja.
Ja, ja, ja.
Da gibt's auch nichts, finde ich, was irgendwie uninteressant oder nicht spannend ist. Da hast du halt. Und gefühlt jedes Video gibt es irgendwas, was du rausnehmen kannst, was irgendwie interessant ist bei dem, ja.
Er ist ja auch einer, der sich selber drüber freut, was er gerade gespielt hat. Das finde ich auch immer geil. Wenn du dann so ein Grinsen siehst, weil er sich gerade freut, wie er was da improvisiert hat, finde ich super.
Echt? Ich habe immer das Gefühl, dass Guthrie keiner ist, der groß grinst.
Nee,
doch, ich finde, also wirklich grinsen sieht man nicht auch.
Es ist mehr so ein Schmunzeln.
Ja, er ist sehr, also, ja.
So ein leichtes Zucken im Mundwinkel.
Ist gleich besser, wenn er seine Zähne nicht zu sehr zeigt, weil er hat die klassischen
britischen
Zähne.
Vielleicht liegt es auch daran.
Ja, aber ey, wenn wir gerade davon gesprochen haben, in England haben wir halt eine große Fusion-Kultur gehabt, eben mit Tom Quayle, Rick Graham, aber auch früher natürlich die ganzen Leute. Wen haben wir denn in Deutschland? Wer sind denn so die deutschen Fusion-Meister?
Herr Martin natürlich, ne?
Martin ist da auf jeden Fall vorne mit dabei.
Ansonsten?
Ich meine, okay, wir hatten die ganze Doldinger-Geschichte hier in Deutschland. Das ist halt, wie heißt der? Klaus Doldinger und mit A.A. Albrecht, Anton Doldinger, irgendwie sowas. Das ist der Typ, den kennen die meisten wahrscheinlich von jedem Sonntagabend, wenn sie ihren Tatort schauen, weil das ist der Typ, der die Tatort-Melodie geschrieben hat. Aber der hat damals früher in den 70ern auch die Fusion-Welle auf alle Fälle mitgeritten, meinte ich. Aber gitarrentechnisch, wen haben wir da hier in Deutschland? Der jetzt groß irgendwie, ich bin auch gerade groß noch am Überlegen. Okay, Banzerballett, genau, die den Jazz-Metal quasi mitgemacht haben. Klar, Raphael ist auch was zu Fusion
angeht, stimmt,
sehr
ja,
stark
Raphael.
Mit dabei.
Ja. Also aber der lebt doch gar nicht mehr in Deutschland, oder? Lebt er nicht?
Nö, der lebt in Wien,
Genau,
aber er ist gleich geboren, ist er da direkt an der Grenze zu Salzburg. Genau. Ich glaube, groß geworden ist er dann mehr in Salzburg. Das weiß ich jetzt, aber ich muss mal ihn nochmal fragen. Oder Raphael, schreib's mir, wenn du die Folge hörst. Ich weiß ja, du hörst gerne unseren Podcast. Lieben Grüße. Danke dafür.
Ja, aber ansonsten. Schnell. Doch. Hatten wir auch schon.
Also wir hatten Michael Sargmeister auch auf
jeden Fall. Ja, klar. So. Nee, hatten wir auch schon einen Podcast. Meinst du, ich komme jetzt drauf? Akustikgitarrist.
Akustikgitarrist? Joshua Stefan?
Nee, da macht er keinen Fusion. Aber der hat mit Joshua Stefan auch schon mal was gemacht. Zumindest hat er eine Zeit lang mal so ein bisschen
Fusion gemacht. Ja, der auch die Bücher geschrieben hat, die Kinderbücher geschrieben hat.
Ja, verdammt, warum komme ich nicht auf den
Namen? Der uns von seiner Scheidung erzählt hat im Podcast.
Ja.
Peinlich. Peter, nee, weißt du auch, ist das auch ein Peter?
Doch,
nee, ist keiner von. Das ist auch ein Peter Autschbach.
Peter Autschbach, ja, genau.
Peter Autschbach, ja. Stimmt, mit seinem Terminal A oder wie das heißt. Genau, das war auch so eine Fusion-Band. Mhm. Tatsache, ja, Peter Autschbach, genau. Ja, aber ansonsten ist Fusion tatsächlich sehr so ein amerikanisches Ding auch. Und da hast du halt auch nochmal echt dann die ganze Szene gehabt. Und da hast du auch dann die Einheit, die kam ja in den 80ern, kam dann ja auch eben diese Institution noch, wo du das gelernt hast mit dem GIT, mit dem MI, mit dem Berkeley und den ganzen Kram, ja. Genau. Ja, aber ansonsten, was kann man noch so zum Fusion sagen?
Zum Beispiel auch eher international André Nieri, auch sehr geil. Oh, André
Nieri, auch sehr, stimmt. Das ganz vergessen, der ganze südamerikanische Kram, der noch reinkam. Auch sehr geil, Kiko.
Oh, Kiko macht
sehr geilen Fusion auch. Kiko Lorero, ich habe letztens mir von meinem Patreon, weil ich da aktuell viel vorproduziere für den Mai. Achtung, Robins, kommen viele Videos im Mai. Ich bin gerade fleißig am Vorproduzieren. habe ich die komplette erste Platte noch mal gehört von dem. Da sind ein paar brasilianische Stücke drauf. Oh, richtig, das ist so geil. Schön, auch. Richtig, richtig. Pau de Ara und so. Richtig, richtig geil. Und dieser brasilianische Flair, der da mit dabei ist, sehr
Kiko
geil.
Kiko ist sowieso sehr unterschätzt, muss ich wirklich sagen. Ich hatte irgendwann mal so einen Livestream oder sowas gesehen. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Es ging irgendwie anderthalb Stunden und ich habe nur gedacht, alter Schwede, krass, was der alles rauszaubert und was der alles macht.
Respekt. Kiko ist echt geil.
Ja, Kiko ist richtig geil.
Geil, man hat ihn halt klar mit Angra oder mit Megadeth mehr so auf dem Schirm gehabt. Auch Megadeth hat er ja auch so die brasilianischen Sachen mit reingebracht.
Ja, ja.
Conquer or Die gibt es da als Song zum Beispiel, Instrumentalsong. Sehr, sehr zu empfehlen, ist sehr geil. Aber ja, gerade seine Solo-Platten ist er halt nochmal deutlich mehr in diesen brasilianischen Jazz gegangen. Die zweite ist, glaube ich, nur so brasilianischer Jazz, aber die erste, da hat er auch noch ein, zwei Metal-Songs mit dabei und ist ein bisschen Fusion-lastiger. Die zweite ist nochmal deutlich traditioneller. Und der Oberhammer, Kiko, ist total geil. Aber auch genau dann da aus der Ecke André Nieri, so die ganzen Leute. Oder halt auch extrem geil, aktuell super gehypt, absolut zu Recht, bin ich riesiger Fan von Matteo Mancuso.
Ja, absolut, stimmt, natürlich, klar, dürfen wir ja nicht vergessen.
So von den, von den neuen Kids generell, von der nächsten Generation gibt es sehr viel. Matteo Mancuso, hier Josh Mieder, der ja auch in Wien hätte sein sollen. Der sehr interessante Spielartenweise hat. Jack Gardiner.
Ja, Jack auch. Gardiner, klar.
Jack Gardiner, der Oberhammer. Das finde ich ganz interessant beim Jack. Und da wird es auch noch mal wahrscheinlich sehr interessantes gehen. Der geht da noch mal streckenweise sehr in die asiatische Richtung.
Stimmt, ja.
Aber jetzt gar nicht so dieses Funk, was wir jetzt aus Asien kennen, was ich vorhin gesprochen habe, mit von wegen Mario und so, sondern wo die Asiaten und die Japaner nochmal eine sehr eigene Art von Funk und von Fusion oder von Jazz haben, ist in der Anime-Kultur. Du hast in den Anime-Intros hast du, das bin ich gerade viel mit mich am Beschäftigen, weil ich auch so ein paar Schüler habe, die da ein bisschen mehr haben wollen, hast du super interessante Chords und Funk-Parts und so Solo-Sachen und so Geschichten. Da gibt's einen Song, das ist eigentlich so ein Klischee-Song mehr, der mal so ein bisschen sich darüber lustig gemacht hat, aber der heißt Enemies Opening Be Like. Und das ist halt, und das ist halt so, der setzt halt quasi das zusammen, wie halt so diese Anime-Openings sind. Und ja, das ist so super funky, das ist super Fusion-mäßig, sehr geile Gitarrenarbeit. Also da, was die Japaner da raus und strecken, weißt du. Aber letztens habe ich auch irgendeine Band gehört, ich weiß nicht, wer die nochmal empfehlen oder wo ich die gehört habe. Marty Friedman, genau. Marty Friedman hatte mit Bradley Hall zusammen ein Interview geführt und in dem Interview hat Bradley ihn gefragt, was er so hört. Und da hat er eine japanische Popband genannt, die aktuell in den Charts ist. Die heißen, glaube ich, irgendwas mit Green Apple oder irgendwie sowas, Sour Apple. Ich meine sowas, wenn ich mich richtig erinnere. Ey, da war eine Gitarrenarbeit drin. Da dachte ich mir, holy fuck, die Japaner sind uns da echt immer gut. Weiter. Also es ist ja auch wieder funky hoch 10. Mhm. Also richtig so in diese Richtung Mark Letheri, Corey Wong Funk. Also dieses sehr schnelle, dieses sehr perkussive, funkige mit interessanten Akkorden dabei und so. Aber auch sehr geile Leadgitarrenarbeit und alles. Ey,
ja, ich glaube, da gibt es noch einiges crazy zu entdecken.
Ey, nice, richtig ja crazy, was da auf alle Fälle drin steckt so. Und was da gemacht wird. Ja, aber ansonsten, wenn man halt, kann man mal kurz zum Abschluss überlegen, okay, was, wie kann man in den Fusion reinkommen oder was kann man selber üben, um den Fusion ist. Und ich glaube, man ist ganz gut, wenn man sich wirklich erstmal mit so diesen, mit den Jazz-Grundlagen auseinandersetzt, weil da mhm kommt das ja her, so letzten Endes.
Vielleicht auch mal eine
Musik vor allem.
Vielleicht, genau, vielleicht auch mal eine Zeit lang ganz bewusst so ein bisschen mehr funky zu arbeiten oder so in die Richtung zu gehen und das dann halt wirklich, ich meine, wie der Name zustande kommt, das halt verschmelzen da lassen.
Ja. So ein bisschen. Oder sich mal verstehen, okay, mal mit so Stücken anfangen wie So What, mal verstehen, wie kann ich über einen modalen Song wie So What spielen. Das ist ja so der Anfangssong für modale Musik, weil du halt viel Platz hast, um in Dorich zu spielen und dann die Tonleiter wechselst. Gibt es noch eine ganz interessante Geschichte von Frank Gambale nebenbei. Der hat ja zusammen mit Sean Lane und mit Brett Garsett mal für Shrapnel Records zusammen ein Album gemacht.
Stimmt, ja.
Da haben die auch So What gespielt, auch in so einer Funk-Version. Und die waren verpflichtet, vertraglich verpflichtet, dass jeder ein 2-minütiges Solo spielt.
Was?
Und da denke ich mir, wie geil ist das denn, dass im Vertrag drin steht, du hast keine andere Wahl, du musst 2 Minuten lang solieren. Da dachte mir, ach geil. Das waren Zeiten, ey. Da würdest du noch dafür
die Zeiten bezahlt, sind leider vorbei.
Ja, oder noch nicht
dafür Mainstream
bezahlt. Ja, aber So What? Halt mal verstehen, wie improvisiere ich über modal? Ich glaube, weil Fusion ist weniger funktionsharmonisch ganz oft, sondern ist sehr modale Musik. Also ein Akkord, wo man halt viel mit den Kirchentonleitern drüber spielt. Kirchentonleiter könnt ihr außerdem lernen bei Let's Talk Guitar, wenn wir über unsere Theorie-Sachen reden.
Richtig.
In den Folgen. Ja, und dann halt transkribieren, wie immer, um in eine Musikrichtung reinzukommen, transkribiert, geht hin. Wenn ihr so mehr den Blues-Stuff haben wollt, würde ich Scott Henderson empfehlen, zum Beispiel, von der Phrasierung. Das hast du ja viel gemacht, Fabian. Du
ja,
Scott Henderson, mega. Das hört man bei dir, finde ich.
Und der, der hat auch ein sehr geiles Lehrvideo. Das ist so lustig auch, wo er dann sagt, Max has sex with a girlfriend. Und dann sagt, dann spielt er irgendwas. Und er, now imagine really. Irgendwie total lustig. Super geil. Amazing Phrasing heißt es, glaube ich. Amazing Phrasing? Weiß ich nicht. Irgendwie sowas. Ja, irgendwie sowas. Wie heißt es denn nochmal? Ich komme nicht drauf.
Der Spruch
richtig
war,
richtig geil. Lohnt sich auf jeden Fall immer.
Der Spruch war, Ed had sex with his
girlfriend. Ach ja, genau, stimmt.
Weil es eine Anspielung auf Eddie Van Halen war.
Ja, stimmt.
Ja, Ed had sex with his girlfriend.
Ja, so war das, genau.
Scott Henderson, genau. Das finde ich auch sehr geil an ihm in deinem Spiel, Fabian, weil man hört den Scott da raus, auch so von der Vibrato-Arbeit und so. Das finde ich sehr, sehr geil, was der Scott da auch macht mit seinem Vibrato.
Vor allem ist Scott Henderson. Das ist auch zum Beispiel etwas, was ich bei Fusion sehr schätze, ist, wenn du zu diesen Live-Gigs gehst oder Live-Konzerte halt siehst. Das ist das, was, finde ich zumindest, was die eigentlich wahre Magie von Fusion ausmacht. Du kannst so geile Platten haben, aber es ist halt eine andere Interaktion, wenn das Publikum da ist. Ja. Aber ist ja generell bei Musik so. Also live ist sowieso eigentlich immer geiler.
Deswegen, ja, finde ich, rate ich da ja auch immer bei sowas, sich die Live-Platten anzuhören, weil da hast du halt die Interaktion, da hast du halt das jetzt in diesem Moment quasi. Aber ja, Scott Henderson leider nur auf der ersten Chicoria Electric Band Platte gespielt. Auch eine Band, wenn es um Fusion geht, die ich sehr empfehlen kann. Danach ist Frank Gambale dort der Main-Gitarrist. Es wird später ein bisschen wild mit Chicoria, wenn er seine Konzeptalben über Scientology macht.
Und dann
anfängt über die ganzen Scientology-Geschichten als musikalisches, kreatives Werk zu nehmen und das auszuspielen. Das ist ein bisschen, da gibt's eine Platte, die ist ein bisschen strange. Deswegen spielt er ja nicht mehr in Deutschland. Ihr kennt die Geschichte, ne? Dass er hier Verbot hat, in Deutschland zu spielen. Der Chick Corea. Er ist mittlerweile verstorben, so. Aber ich habe ihn noch nie live gesehen, weil er auch in den letzten 20 Jahren nicht mehr gefühlt in Deutschland gespielt hat. Weil er halt anfing, vor den Konzerten, dass da Leute von Scientology waren und Werbung für Scientology gemacht haben. Und dann hat er, glaube ich, Konzertverbot bekommen.
Krass, so, nee, das wusste ich gar nicht. Heftig.
Ja, und was gibt's noch für Gitarristen? Wir haben sie eigentlich alle genannt, die, glaube ich, dann immer wichtig waren. In den 90ern ist es wieder so ein bisschen runtergegangen, glaube ich, die Fusion-Sachen. Mir fallen jetzt aus den 90ern per se jetzt keine ein, die damals groß hochgekommen sind.
Ja, das ist ein bisschen aus der Mode gekommen, ne, in der Zeit. Das ging ein bisschen runter. Ich glaube, der Guthrie hat es wieder so ein bisschen populärer gemacht, tatsächlich. Ne?
Würde ich auch sagen, mit YouTube und mit Guthrie.
Ja.
Guthrie war da, würde ich sagen, halt insofern wichtig, weil er hatte halt den er hat halt gezeigt, wie viel Spielfreude und Liebe und auch Emotionen halt da drin stecken. Weil Guthrie hat ja alles vereint. Bei Guthrie hat der deutsche Wolfgang, der nur Blues hört, gesagt, ja, das ist schön, das kann ich mir anhören. Aber auch der 15-jährige
15, 17,
Justin,
19.
Ja, der halt der 15-jährige Justin, der halt nur Shred cool fand, saß da auch und hat gesagt, boah, das ist ja geil. Also der hat echt von vielen Welten das Beste genommen und das halt kombiniert. Unser Messias, Guthrie.
Ja. Oh, unser Guthrie. Gott, Guitar-Jesus.
Hat er nicht auch irgendwie am 24. Dezember Geburtstag oder so, Guthrie Goffin? Oder?
Echt? Nee. Aber irgendwann, ja, irgendwie sowas.
Ja, irgendwo in dem Zeitraum
21, hat er Geburtstag. Ja. Geil.
Guthrie Goffin, lass mich das Guthrie mal schnell. Goffin. Hat Geburtstag, 27. Dezember.
Ah, okay.
27. Oh, ja. Dezember.
Das erklärt einiges.
Jetzt Risen. Ja, das erklärt einiges.
Ja, ich glaube, so ein Pliny hat sich da auch ein bisschen inspirieren lassen, glaube ich. Bei manchen Sachen, die der so spielt. Aber der ist ja sehr komponiert, ne?
Ja, Pliny hatte ich jetzt auch nicht als Fusion.
Nee. Ja, ist eher Prock,
Pliny ist keiner, der improvisiert. Ja. Und Pliny ist auch für mich nicht so der Solist. Pliny ist jemand, der geil komponiert, aber das ist jetzt, glaube ich, keiner, dem du bei einem Jam eine Gitarre in die Hand drückst und sagst, spiel mir mal ein geiles Solo.
Na, ich finde, vom Gitarrensound teilweise kommt das vielleicht hin.
Ja, das war ist halt generell so diese Welle und diese Phase damals gewesen, dass man halt wieder ein bisschen weniger Gain in seinem Sound hatte, was ich eklig finde.
Dass man quasi clean spielt.
Genau. Ja, ein bisschen dieses Atmosphärische auf alle Fälle mit reinbringt. Ja. Ich meine, da war Pliny schon auch mit einer der Ersten, aber da gab es Scale the Summit und Yvette
Young war jetzt auch nur so,
Sarah Longfield, die ganze Welle, die dann damals irgendwie kam, die definitiv auch von sowas inspiriert war. Ja, aber wenn du dir jetzt zum Beispiel sowas anhörst, mal die erste Martin-Platte anhörst, da hörst du zum Beispiel bei Martin auch viel mehr aus den Einfluss von Pat Metheny.
Ja, voll.
Der ja da gerade so, da gibt es dieses eine berühmte Stück von Martin.
Genau, komm ich drauf,
den Namen, ich vergesse auch immer wieder. Spielt ja auch nicht mehr so oft.
Das hat er früher. Nee, der will ja keine Sachen mehr spielen da.
Nee, der will ja davon
nicht mehr. Will das nicht mehr. Nee, da nichts mehr von
Martin. Eieiei, weil die Platte war
cool. Das kommt schon wieder,
Ja. In der Best-of von ihm. Ja, und ja, ich würde sagen, das sind so. Und Gear-technisch, was kann man dazu sagen? Da wurde eine Gitarre und ein Amp benutzt halt, ne?
Ja, ich glaube, da war nie irgendwie sowas Spezielles, hat jeder so sein eigenes Süppchen gefahren.
Also klar, viel Superstrat so in die Richtung.
Ja, halt, und aber viel natürlich auch Racks, ne, wie es in den 80ern war, aber jetzt irgendwie, dass man sagen würde, das ist so was Spezielles. Nee.
Ja, du hast halt, genau. Brauchst halt ein bisschen Zerrung und die Energie aus dem Rock. So. Wie gesagt, das hörst du ja dann auch bei allen, dass sie alle in Interviews sagen, okay, groß geworden sind sie mit Led Zeppelin, mit AC/DC, mit Deep Purple. Das waren die Anfänge und dann halt in den Jazz mehr und mehr reingekommen und reingerutscht. Cool. Ja, aber dann würde ich sagen, haben wir das, ne?
Ja.
Wäre das mal Fusion gewesen, ne?
Genau, dann, wie gesagt, in den Shownotes geben wir euch dann die Playlist der Amigos von den Fusion.
Stimmt, vielleicht mache ich mal eine Spotify-Playlist einfach und kann die dann da teilen. Vielleicht ist das
können wir natürlich auch machen, ja.
Eine Let's Talk Guitar Fusion und dann können wir drei oder wir zwei da unsere Sachen, die wir als Fusion empfinden, reinsetzen. Und
ja, gute Idee.
Ja, genau. Ansonsten würde ich sagen, lass mich überlegen, ob es noch irgendwas gab, was ich sagen wollte, aber nee, ich glaube, das war es soweit. Genau, unbedingt in den Discord-Channel auch reinkommen, über diese Vollgespräche mit uns quatschen, über Gear und Gitarrentechniken etc. Vielleicht schaffen wir es ja auch im Mai mal wieder eine Challenge rauszuhauen, die wir jetzt im April nicht gemacht haben, mit Blick auf meine beiden Kollegen. Ansonsten habe ich auch noch was ich den Kids da draußen geben
kann. Ich habe letztes Mal gemacht, jetzt ist der Robin.
Ja, stimmt, jetzt war Robin. Ich habe aber auch noch was ich den Kids geben kann, keine Angst. Ja,
klingt schon
irgendwas. Und ja, in diesem Sinne, es gibt auch noch die Umfrage,
der kann man direkt das 3-Jahres-Abo gemacht jetzt.
Ja. Vielleicht solltest du die Fragen mal anpassen, dann kriegen wir neuen Input. Das wäre doch mal was.
Ja,
denk mal drüber nach.
Denk mir drüber nach, guck dir mal rein. In diesem Sinne bedanken wir uns sehr, sehr stark fürs Zuhören, fürs fleißig Podcast. Hier geht gerne weiterhin auf Spotify, gebt eine 5-Sterne-Review, wenn ihr das nicht schon gemacht habt, wenn euch dieser Podcast gefällt. Schaut vorbei und dann würde ich sagen, wir hören uns. Danke Fabian, danke Robin fürs Podcasten. Sehr schön, dass wir jetzt die Folge noch ein bisschen länger machen konnten, als eigentlich geplant. In diesem Sinne, Tschüssikowski.
Ciao, Kakao.
Gut.